Sehr geehrte Zuhörer, bevor Sie sich die neue Episode der zwei deutsch-französischen Doppelväter anhören, möchte ich Sie kurz auf etwas hinweisen. Während Lars Gohler die Sprechgarnitur des Berliner Studio Bummens mit seinen Aerosolen benetzt, zieht es der französische Teil der Protagonisten vor, an einem Badeort in Frankreich in ein günstiges Mikrofon zu atmen. Dies hat zur Folge, dass die Verständlichkeit ein wenig leidet. Wir bitten daher um Verständnis, auch wenn das mit dem französischen Akzent schwer möglich ist. Sollten Sie Fragen oder Anregungen haben, schicken Sie uns diese ausreichend frankiert in einem Rückumschlag an Paris an der Spree, Postfach 708090 in 1000 Berlin 36. Vielen Dank!
Bienvenue dans le troisième épisode de Paris an der Spree. Mathieu et moi voulons vous parler des pantalons, des canettes et des roses aujourd'hui. Parce que je parle si bien le français, cet épisode se déroule également entièrement en français. La malchance est celle qui ne parle pas cette langue. Mais mon pote Mathieu est très doux pour ça. Par conséquent, vous êtes également la bienvenue, Mathieu. Comment allez-vous aujourd'hui et surtout, où êtes-vous exactement en ces moments?
Formidable. Moi, je vais très bien, merci. Je suis à la Côte-sur-Mer, comme on l'a vu sur la vidéo Instagram. Voilà, bravo pour les efforts. Bravo. Je suis sur le cul, comme on dit en français. Ich falle von meinem Stuhl. Also, chapeau.
Danke.
Ich habe gemerkt, dass wir müssen noch ein paar Worte üben. Also, Longue
ja,
ist einfach lang. Und Poté ist einfach ein Pot, diese Kumpel.
Ach so, Mann, keine Ahnung, ey. Ich habe an Linguini gedacht, weißt du, vom Italiener.
Aber echt schön.
Nee. Ja, wir dachten so als kleine Überraschung, dachten wir uns mal, wenn du schon in Frankreich verweilst zu deiner Elternzeit, was dir natürlich zusteht und was du dir absolut verdient hast, dass wir dich wenigstens in deiner Heimatsprache begrüßen wollen und die Zuhörer ebenfalls, weil wir in der letzten Folge unter anderem darüber gesprochen haben, wie wichtig euch Franzosen es ist, dass sich die Menschen, die bei euch zu Gast sind, Mühe geben, die Sprache mal zu versuchen.
Dankeschön, also da freue ich mich endlich mal, habt ihr mich verstanden.
Naja, siehst du, das dachte ich mir doch.
Schön.
Mathieu, wie geht es dir?
Ja, mir geht es wirklich gut. Ich freue mich jetzt, dass wir wieder ein paar zusammen plaudern können und dann austauschen können. Wir haben uns auch schon Themen ausgesucht.
Absolut, absolut.
Jetzt, ich bin unter dem Sonnenschirm.
Erzähl kurz, wo bist du? Weil man hört es im Hintergrund so ein bisschen.
Ja, also,
ne? Wo bist du?
Also ich bin tatsächlich in Frankreich an der Küste, in La Côte-sur-Mer en Vendée. Und in unser kleines Häuschen gibt es kein WLAN. Le free Wifi, wie wir in Französisch sagen. Daher musste ich dann in eine Bar gehen. Also Bar heißt La Paloma, eigentlich der Hip-Bar von La Côte-sur-Mer. Ist der jetzt, der spät aufmacht und spät also aufbleibt, da wo die Jungen sich treffen und die haben noch Free WLAN und daher bin ich hier gekommen und dann kann ich dann jetzt die Aufnahme machen.
Sehr schön, sehr schön. Wie vertreibst du deine Zeit, deine Elternzeit in Frankreich? Was treibt dir so Schönes?
Also zwischen die Baby-Trinkflaschen und und Wickelgeschichte habe ich verschiedene Stationen gemacht. Ich war ein bisschen dann in Paris, dann in meiner Heimatstadt, ein paar Tage dann mit den Burgund stationiert geblieben für eine kleine Woche. Davon kann ich euch am Ende in unsere schöne Wein-Befehl-Rubrik dann was empfehlen. Und dann, jetzt bin ich dann, wie gesagt, an der Küste und dann genieße ich die Zeit hier. Einfach die Sonne und den Strand und dann, ja,
sehr schön.
Also gewinnen wir uns peu à peu an dem Kind.
Das Wetter ist auch genauso schön wie hier bei uns, nehme ich an.
Ja, tatsächlich ja. So schöner.
Weil wenn, dann müssen wir schon so typische Paragraphen jetzt hier abarbeiten, ne? Dass wir natürlich sagen, na, wie ist das Wetter? Normalerweise, wenn du im Urlaub wärst, würde ich jetzt fragen, na, wie ist das Hotel? Wie ist der Pool? Wie ist das Essen? Das, was man typischerweise auf eine Grußkarte schreibt, wenn man sich irgendwie aus dem Urlaub zu Hause meldet.
Ja,
ne? Ja, Wetter top, Essen top, Wellen top, ja, Möwen top.
spielt versteckt mit die Wolken.
Ah.
Oh, wie süß. Ja. Genau, schreibt. Oder ein Ozean von Küsschen, von dem Küsschen.
Ja, also wie ich das jetzt auch gerade gehört habe, du trinkst ja auch schon die ganze Zeit nebenbei. Was trinkst du denn gerade?
Ich trinke eine Monaco. Monaco ist ein Getränk basiert auf Bier und also Pilz, klassischer Pilz und Grenadine, so ein Obstsirup quasi. Es ist süß und leicht alkoholisch.
Ah, okay.
Das ist sehr angenehm.
Den wievielten hast du schon? Du redest so flüssig.
Das ist wirklich nur die zweite.
Was? Erst der zweite?
Ja.
Das kann gar nicht sein.
Doch.
Ja, gut, okay, wir glauben dir jetzt mal.
Danke.
Ich sag dir auch mal so, wie es ist. Ich habe eigentlich ein bisschen schlechte Laune heute. Ich habe heute einen richtig schönen Scheißtag gehabt eigentlich bis hierhin. Das ist so ein bisschen der Lichtblick des Tages heute hier, unsere kleine Konversation, die wir hier haben.
Ah.
Nee, also das ging tatsächlich schon heute Morgen los. Super Geschichte. Ich weiß nicht, also ich habe mir einen Wecker gestellt, ne, weil ich wollte mit meiner Freundin heute Morgen nochmal schön frühstücken gehen. Das haben wir auch getan, deswegen Wecker gestellt. Was ist das Erste, was man macht als 32-jähriger alter Mann, wenn man morgens aufsteht?
Naja, auf Klo gehen.
Auf Klo gehen, richtig. Die Idee hatte ich auch. Ja, also die Blase. Und jeder, der mich kennt, weiß, Lasi hat eine ordentliche Pionierblase. Da geht was, ja. Also ich muss sehr oft und sehr häufig auf Toilette. Und nun ist es so, ich habe eine ganz, ganz schlechte Angewohnheit. Das kann ich den Zuhörern und Zuhörerinnen ja mal erzählen. Ich habe mit
Private.
Im Jugendlichen, ja, Private Moment. Ich habe im jugendlichen Alter eine ganz schlechte Angewohnheit entwickelt. Ich kann nicht einschlafen, wenn es still ist.
Ah, okay.
Also ich brauche irgendwie einen Fernseher, der läuft oder
Hörspiel.
Ja, keine Ahnung.
Ein Podcast.
Mir würde auch reichen, wenn jemand bei mir auf der Bettkante sitzen würde und mir eine Geschichte vorlesen würde. Ja, irgendwie sowas. Aber keine Stille. Das ist echt das Schlimmste. Da kann ich nicht einschlafen. So, und jetzt gibt's ja die kabellosen Bluetooth-Kopfhörer einer bekannten Firma aus Kalifornien mit dem abgebissenen Apfel drauf. Die stecke ich mir dann abends rein und dann gucke ich entweder auf meinem Handy noch ein bisschen irgendwie was, was im TV läuft oder Netflix oder ich höre wirklich ein Hörspiel. Und dann ist natürlich das Problem, dass ich mit diesen Dingern im Ohr einschlafe. Und normalerweise ist es so, wenn ich morgens wieder aufwache, stecken die Dinger immer noch drinne. Das war heute Morgen auch so. Ja, problematisch war es aber, dass einer nicht da war, wo er hingehörte, in meinem Ohr. Also habe ich erstmal so, als ich aufgestanden bin, so ein bisschen irritiert, irgendwie Bettdecke weg, Kissen weg, ja, irgendwie. Und ich habe den nicht gefunden und ich dachte, ey, das kann doch nicht sein. Naja, wer ist auch runtergefallen? Erstmal, wie gesagt, auf Toilette. Und ich gehe auf Toilette und setze mich so hin. Und dann macht er es nur ein Geräusch, nämlich. Und mir ist dieser Kopfhörer anscheinend irgendwo in der Nacht rausgefallen, hat sich irgendwo in meinem T-Shirt verheddert und ist jedenfalls mit einem lauten in die Toilette gefallen. So, jeder, der sich ein bisschen damit beschäftigt hat, wie so ein Kopfhörer aufgebaut ist, der weiß, dass da eine Membran drin ist, die nämlich alles mag, außer Wasser. Und dazu kommt ja noch, man muss ins Klo fassen.
gerade man aufgestanden ist.
Gerade die Klüsen auf und jetzt tatsächlich muss ich schnell reagieren und habe tatsächlich ganz schnell ins Klo gegriffen, habe mir mein Kopfhörer daraus gefischt.
Schön.
Also jetzt kann ich schwer drüber lachen. Heute Morgen war ich ehrlich gesagt ein bisschen pissy, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Sauer. Ja, also wenn man jetzt so Detlef kennt von Ab ins Beet, so war ich ungefähr, ja.
Aber hast du sie doch alle? Ey, das ist nicht euer Ernst.
So, und dann habe ich auf jeden Fall diesen Kopfhörer aus dem Klo gefischt.
Wenn ich so eine Pisse schon höre.
Und habe ganz schnell das, was man als erstes tut, wenn irgendwie elektronische Geräte ins Wasser fallen. Ich habe natürlich eine Tüte Reis aufgerissen und habe das in Reis eingelegt.
Nein, stopp. Jetzt, da müssen wir.
Schmierige, alte, abgefranste Kacke.
Da müssen wir kurz darüber reden.
Wieso?
Was man, ich glaube, der erste Reflex von jedem Mensch ist nicht, der Tüte Reis aufzumachen und das reinzuwerfen, sondern einfach
doch
drauf zu pusten.
Nein.
Nein.
Mit der Hoffnung, dass es
überhaupt nicht.
Nein. Nein. Nein.
Nein. Nein, nein, nein.
Du Profi.
Mir kam sofort in den Sinn, scheiße, du musst das trocken kriegen und das geht definitiv nur, wenn du das in Reis packst. In der Hoffnung, dass der Reis so ein bisschen die Feuchtigkeit rauszieht. Keine Ahnung. Jedenfalls, mein Kopfhörer liegt jetzt zu Hause und liegt in Reis. Und ist hoffentlich wieder trocken. Und dann muss ich nachher mal gucken, irgendwie morgen mal, wenn es so irgendwie 24 Stunden getrocknet ist, müsste ich das Ding ja irgendwie mal desinfizieren oder ähnliches.
Oh mein Gott.
Da muss ich mir was einfallen lassen. Mhm. Und vor allem das Ding mal gucken, ob es noch lädt und ob es noch funktioniert. Aber das so begann schon mal mein Tag. Da habe ich gleich noch einen Deckel dann noch draufgesetzt heute Mittag. Wie du ja weißt, ich bin ja stolzer Poolbesitzer.
Oh ja, stimmt. Im Garten.
Ne? Im Garten. So, und wie es im Garten nun mal so ist, ne, hat man so seine Verpflichtung. Unter anderem halt auch den Pool mal sauber zu machen. Und den Pool auch wieder mal ein bisschen aufzufrischen. Und das funktioniert natürlich mit Chemie.
Mm.
Ja, also mit Chemie. So, und ich chlore meinen Pool. Also ich benutze Chlor.
Ja.
So, und jetzt brauchte mein Pool mal wieder ein bisschen frisches Chlor. Das ist, praktischerweise gibt es das in so Granulatform, ja, in so Büchsen. Und das muss man vorher in Wasser auflösen, in so einem Eimer, und kann dann, wenn es aufgelöst ist, in den Pool kippen. Okay. Ne, damit er wieder schön desinfiziert wird. Ich habe, jetzt kommt der Clou daran, ich werde das Begleitmaterial auch die Woche dann bei unseren sozialen Medien irgendwie veröffentlichen, Facebook, Instagram, damit die Leute sich ein Bild machen können. Ich habe eine niegelnagelneue kurze Hose an und habe natürlich höchst professionell mit dem Chlor gekleckert.
Oh lala.
Auf die Hose, und ich sehe jetzt aus wie so, keine Ahnung, Woodstock, wo die Leute sich so die T-Shirts selber gefärbt haben, und ich habe eine blaue kurze Hose an und da sind jetzt große rosane Flecken drauf.
So schön. Ich finde das etwas.
Chlor.
Lars, ich finde das etwas.
Ja, vielleicht setze ich ja auch einen total neuen Modetrend, kann ja durchaus sein, das, ne? Also
sein.
Keine Ahnung.
Ja,
also von daher ist dieser Podcast und diese Folge, die wir heute machen, tatsächlich der kleine Lichtblick an diesem bescheidenen Pechtag. Aber so einen Tag hattest du ja sicherlich auch schon mal. Gibt es irgendeine Story, die dir irgendwie noch einfällt, wo du sagst, das kann doch irgendwie nicht wahr sein? Wie dumm kann man eigentlich auch nur sein? Also, ne, weil beide Sachen sind ja tatsächlich aus Dummheit geboren bei mir. Da habe ich mich einfach ein bisschen doof angestellt. Ich muss auch noch mal ganz kurz von der letzten Folge was aufgreifen. Wir haben nämlich ganz zum Schluss so minimal kurz über Organspende gesprochen. Das würde ich noch mal ganz kurz ausweiten wollen. Weil es ein Thema ist, was mir am Herzen liegt. Wir müssen jetzt mal auch leider auch mal in der dritten Folge schon ein bisschen ernst werden.
Ja, stimmt.
Wir hatten das nochmal ganz kurz angesprochen zum Schluss, aber tatsächlich, ich bin seit kurzem Organspender. Bist du eigentlich Organspender, Mathieu?
Tatsächlich bin ich.
Sehr gut. Du hast einen deutschen Organspendeausweis?
Nein.
Nein, du hast einen französischen Organspendeausweis?
Aber ich habe einen französischen Spendeausweis tatsächlich, aber es funktioniert nämlich schon anders als in Deutschland.
Genau, deswegen, darauf komme ich nämlich gerade, weil wir in Deutschland haben wir ja tatsächlich, ich musste tatsächlich die Worte auch nochmal im Internet tatsächlich nochmal nachschlagen, wir haben nämlich in Deutschland eine Entscheidungslösung, so schimpft sich das offiziell.
Richtig.
Und in Frankreich gilt die Widerspruchslösung, die ich eigentlich für viel, viel angenehmer halte. Ne? Mhm. Weil bei uns in Deutschland muss man sich proaktiv für Organspende entscheiden, muss quasi im Internet sich den Organspendeausweis bestellen oder in der Apotheke oder beim Hausarzt. Und da kann man dann tatsächlich seinen Organspendeausweis bekommen und ausfüllen. Und dann ist man Organspender. In Frankreich ist es ja andersrum, ne? Da ist es ja tatsächlich so, dass man von Hause aus erstmal Organspender ist, ne?
Ja, genau. Also das seit 76 sogar wurde entschieden, dass jeder Franzose ist Organspender. Außer wenn er sagt, ich möchte mein Organ nicht spenden im Fall der Fälle, dann muss er sich, also entweder das kommunizieren an seine Familie oder sich online oder per Brief anmelden auf dieses Buch, um zu sagen, ich bin kein Organspender, und dann ist es nicht.
Das halte ich für die geilere Lösung, ehrlich gesagt. Ne? Also ich würde mir das für Deutschland auch wünschen. Ich kann dir ehrlich gesagt auch nicht sagen, warum es bei uns anders ist. Keine Ahnung, kenne ich den Hintergrund nicht. Und wenn man sich die anderen umliegenden Länder anguckt, ist Deutschland tatsächlich auch das einzige Land in Europa, was tatsächlich diese Form der Organspende hat.
Ich finde, dass, also ich habe mir auch nicht überlegt, seitdem dass wir darüber geredet haben. Ich finde, dass diese Lösung in Frankreich ist richtig gut, weil dann, es gibt sowieso zu wenig Organspende im Vergleich zu was gebraucht wird. Daher ist es eine einfache Lösung. Allerdings, ich finde, es gibt dadurch zwei Druckpunkte auf die Menschen, die um den Toten liegen quasi, oder nicht liegen, aber stehen hoffentlich.
Du meinst, also, wenn dann die Entscheidung gefällt werden müsste?
Ja, genau, richtig. Das heißt, jemand ist, also am meisten von der Zeit, der Arzt wird fragen zu der Familie, okay, hat er sich dagegen ausgesprochen? Ja, er ist nicht im Buch, aber wie steht er dazu? Und dann muss der Familie in diese Schocksituation auch sagen, ja, nein, ich weiß nicht, und eine Entscheidung irgendwie treffen. Das heißt, wenn der Franzose dann davon ausgeht, dass er Organspender ist und nichts tut, weil es sowieso so ist, wenn er nicht damit seine Familie besonders kommuniziert hat oder so, dann wird die Familie in einen, vielleicht eine unangenehme Situation oder ein unangenehmes Moment dann Entscheidungen treffen müssen, die vielleicht anders gefahren wären. Das finde ich das ein bisschen schwierig.
Ja, ist tatsächlich auch schwierig, ne? Weil wenn man überlegt, ich könnte das tatsächlich jetzt so in meinem Familienumkreis auch gar nicht so richtig einschätzen, ehrlich gesagt, weil wenn man sich darüber gar nicht unterhalten hat bisher, ne? Dann ist diese Entscheidung natürlich schwierig. Und das Gesetz sieht ja vor, dass im Sinne, selbst wenn man verstorben ist, das im Sinne des Verstorbenen passiert. Und das ist für mich schon tatsächlich ein bisschen schwierig, dann abzustecken. Und an welchen Argumenten macht man das fest, ne, um diese Entscheidung zu treffen?
Genau. Und wer? Und also wem wir das sagen?
Genau. Ja? Naja, in Deutschland ist es ja tatsächlich so, dass es ja eine Rangfolge dafür gibt tatsächlich, ne? Also richtig laut Paragraph 1a Transplantationsgesetz gibt es ja tatsächlich eine richtige Reihenfolge dafür. Mhm. Wenn du jetzt verheiratet bist, würde quasi an erster Stelle tatsächlich Ehegatte oder Ehefrau oder eingetragene Lebenspartnerschaft darüber entscheiden. Mhm. Danach wären volljährige Kinder dran, ne? Also wenn du schon ein Kind hast, was volljährig ist. Okay. Und dann erst deine Eltern. Mhm. Ne? Dann, wenn jetzt quasi die ganzen Punkte davor jetzt nicht zutreffen würden, dann würde deine volljährigen Geschwister dafür einstehen und die Entscheidung treffen müssen. Und wenn das auch nicht zutrifft, dann, dann deine Großeltern.
Okay.
Also das ist tatsächlich im Gesetzbuch richtig verankert, ne, wer wann die Entscheidung treffen soll. Nein, aber das Thema war mir tatsächlich nochmal wichtig und ich glaube, wir müssen die Leute auch, ich weiß, wir sind ein sehr kleiner Podcast, aber trotzdem vielleicht den einen oder anderen mal ein bisschen anstoßen zu dem Gedanken, ne, weil wie du einleitend schon richtig gesagt hast, ist der Bedarf groß. Ja, das betrifft sicherlich nicht nur die Organspende. Ich bin zum Beispiel auch bei der DKMS, bei der Deutschen Knochenmarkspende, registriert. Das halte ich für genauso wichtig. Oder auch Blutspenden ist nach wie vor top aktuell, dieses Thema. Und der Bedarf ist nach wie vor da. Also wenn ihr euch dazu informieren wollt, könnt ihr auch gerne im Internet mal gucken. Organspende-info.de. Da kann man sowohl die Infos einholen, wie eine Organspende läuft. Und was man alles für Unterlagen braucht, etc. pp. Und da kann man sich auch seinen Organspendeausweis bestellen und sich weitere Infos einholen.
Und von daher, wenn nicht die ganzen Prozedur gemacht werden, schnell kommunizieren an eure nächsten Leute, Familie, dass ihr dann dafür oder dagegen seid. Und dass ihr jetzt für jeder die Entscheidung abgenommen und das macht es viel einfacher.
Richtig, absolut, absolut. Ja.
Aber ich finde es interessant, was du sagst, weil also jetzt dieses Thema ist wichtig, weil wer trifft die Entscheidung für dich? Dann hast du gesagt, es gibt eine ganz bestimmte Reihenfolge. Und für mich war es auch öfter die Frage mit meinen Partnerin. Wir haben beide ein Kind zusammen. Und die große Frage ist, dass wenn etwas uns passiert, wer entscheidet in unserem Umkreis, wer entscheidet was für uns? Weil wir sind zwei, also du hast gesagt, der erste Person ist der Ehegatte, Ehefrau. Und dann kommen die Kinder und dann kommen erst die Eltern. So bei uns das Kind
ist
nicht...
Genau, also volljährige Kinder, genau, ne? Das ist halt auch nochmal logischerweise ein Unterschied. Also mit 17, wenn man jetzt ein 17-jähriges Kind hat, da würde quasi das Gesetz überspringen und dann wären quasi erstmal die Eltern dann am Zuge sozusagen. Genau. Aber ist natürlich richtig, ne? Und du darfst auch nicht vergessen, wir sprechen hier von Ehegatte und Ehepartnerin, ja? Das heißt, man muss definitiv halt auch verheiratet sein, ne? Oder bei gleichgeschlechtlicher Liebe muss es halt der eingetragene Lebenspartnerschaft sein. Das darf man ja auch nicht missachten.
Wobei die in Berlin auch heiraten können.
Ja, absolut, absolut. Aber das ist halt wichtig, ne?
Ja, du hast recht.
Dass halt quasi erstmal das Wort Hochzeit so davor steht, bevor so eine Sachen dann halt irgendwie weitergetragen werden können.
Was ich sehr interessant finde, weil jetzt zum Beispiel jetzt für uns, wenn uns was passieren sollte, jetzt auf dem irgendwann mal, dann sollen die Eltern von meiner Partnerin dann für sie entscheiden und meine Eltern für mich entscheiden.
Ja.
Also letztendlich ist es wir haben ein gemeinsames Leben und wir machen unser Projekt gemeinsam. Aber daher wurde dann anders entschieden.
Das stimmt schon.
Ja. Also ich habe mich informiert, nicht ganz, ganz so tief. Aber es gibt auch Alternative. Es gibt die Möglichkeit, dass man das beim Notar klarstellt, wer Rechte hat, zu entscheiden nach dem Tod zum Beispiel.
Ah, okay. Also du kannst quasi notariell beglaubigen lassen, wie du das gerne handhaben möchtest im Falle des Falles.
Genau.
Und hebelst so ein bisschen, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, die Gesetze aus.
Richtig. Ne?
Weil du quasi deine eigene Vorschrift baust.
Genau.
Ah, okay, das wusste ich auch noch nicht.
Was ich in sich interessant finde, weil jetzt, wenn man, also jetzt Reflex, wie du jetzt deinen Kopf in eine Reistasche reinstellen wirst, jeder Mensch, der jetzt Notar hört, denkt sofort Kohle. Ich würde Geld ausgeben. warum Geld ausgeben, denn, wenn ich dann einfach heiraten kann? Und jetzt kommt schnell die Frage, wie viel kostet deine Hochzeit und wie viel kostet dein Notar? Und dann kommen wir ganz schön schnell auf, okay, Notar könnte ein guter Freund sein, wenn man nicht viel Geld beim Hochzeit ausgeben kann.
Das stimmt schon, aber ja. Wie sieht es denn aus mit Hochzeit?
Ja.
Ist sowas in Anführungsstrichen geplant oder heiraten? Ist das was für euch?
Also
ist das was für dich?
Erstmal nicht, es ist nicht geplant und es gibt Gründe. Also der erste Grund ist tatsächlich, das ist für mich. Für mich ist es so, dass ich nicht richtig glaube an diese Institution. Das ist erstens, es war eine katholische Institution, also eine religiöse Institution, die geboren ist in einer Zeit, wo wir dann viel mit Rechte mit Erbe und so weiter zu tun hatte. Also viel mehr als dann das Vertrauen zueinander. Es war um die Besitz zu behalten, zu vergrößern und so weiter. Oder dann um auch die Krankheit oder die, also zu vermeiden. Oder auch dann die Bevölkerung zu unterstützen. Also wieder sich zu vermehren und so weiter. Und deswegen, also für mich, ich weiß nicht, also auf kein einziger von diesen drei Punkten bin ich jetzt gebunden. Und deswegen, das sehe ich nicht der Grund dafür.
Okay,
jetzt, ja. Wenn es darum geht, also Liebe und so weiter, natürlich, das ist ein anderes Thema, aber jetzt gerade nur die Institution der Hochzeit ist so viel.
Da bin ich tatsächlich auch bei dir, ne? Also ich ticke da ähnlich. Ich würde es tatsächlich auch nur der Liebe wegen machen, ne? Und weil es halt einfach einen symbolischen Charakter hat, ne? Also viele machen das ja auch, weil sie sagen, oh, jetzt hier sind die Steuern besser und hast du nicht gesehen, ne? Das ist mir alles egal.
Ja.
Das ist mir wirklich alles schnurzpiep egal. Ich würde es tatsächlich als reines Symbol der Liebe machen und ich werde es definitiv auch noch machen, aber meine Ansprüche sind da relativ hoch, ehrlich gesagt, wie meine Hochzeit aussehen soll.
Okay.
Ne?
Also teurer als der Notar.
Definitiv teurer als der Notar.
Okay.
Definitiv.
Erklär mal.
Ja, ich habe da halt so ein paar kleine große Ansprüche, wie dann halt die Feierlichkeiten etc. pp. Aussehen sollen. Von daher lasse ich mir dann noch ein wenig Zeit, aber schließe es definitiv nicht aus. Also ich würde das schon gerne machen wollen. Warst du schon auf Hochzeiten sicherlich, ne?
Ja, genau, richtig. Das war interessant, weil, war ich auf jeden Fall und das finde ich interessant, weil das erste Mal, dass wir mit meiner Partnerin darüber geredet haben, haben wir festgestellt, dass es ziemlich Unterschiede, also viele nicht, aber Unterschiede gibt bei der Feierlichkeit zwischen Deutschland und Frankreich. Daher, ich werde darüber kurz reden, aber hast du schon, also du warst beim Hochzeiten in Deutschland?
Genau, ja.
Warst du schon in Hochzeiten woanders, in den Ausland? Oder?
Nee, tatsächlich noch nicht. Also wenn du jetzt Frankfurt oder als Ausland zählst, dann war ich schon mal im Ausland auf einer Hochzeit, aber nee, tatsächlich nicht. Ich habe jetzt vorhin mal kurz überschlagen.
Ja.
Ich müsste jetzt auf 7 Hochzeiten insgesamt zu Gast gewesen sein.
Okay.
Ich gucke mir auch gerne erstmal noch ein paar an. Also ja, ne, das ist so ein bisschen, man kann sich ja von überall die Rosinchen rauspicken.
Stimmt.
Und dann macht man das bei seiner eigenen Hochzeit so ein bisschen zusammen. Von daher.
Bist du auch also ein Fan von dieser, es gibt eine Fernsehserie über der Hochzeit, wer der schönste Ort Hochzeit und dann letztendlich sie wird gewählt von den Bräuten.
Ja, warte. 4 Hochzeiten und eine Traumreise.
Ja, genau, richtig sowas.
Heißt die Sendung.
Ja, also
super
du,
Sendung.
Du bist eigentlich der super Profi davon.
Ja, alle Folgen geguckt, definitiv.
Aha.
Definitiv. Ja, nein. Aber wie gesagt, ich habe schon ein paar Hochzeiten besucht. Da war alles dabei, von klein bis groß, sage ich jetzt mal. Und nein, ist immer gut zu sehen. Und wo du das gerade gesagt hast mit den unterschiedlichen Traditionen,
ja.
Also ich weiß ja nicht, welche Traditionen denn gleich sind und welche anders sind. Vielleicht gibt es ja irgendwas ganz Prekäres, wo du sagst, das gibt es in Deutschland definitiv nicht bei der Hochzeit, was aber in Frankreich ein absolutes Muss sein muss.
Also in Deutschland sind die bei der Trauung sind wirklich enge Familie oder enge Freunde und so kleine Truppe. So, und dann werden die Leute mehr Leute zu dem Feier eingeladen. In Frankreich ist es ganz anders. In Frankreich also tatsächlich bei der Trauung viel mehr Leute als bei der Party. Ja?
Ach okay, bei der Trauung sind definitiv mehr als bei der Party.
Genau, richtig. Also du hast 3 Etappen in der Hochzeit, du hast ja Trauung. Direkt im Anschluss, am meisten von der Zeit am selben Hort, ist das so, dass wir, ich weiß nicht, wie wir das genau nennen, aber das ist der Wein oder der Champagner oder der Getränk der Freude oder so, wo man sich einfach trifft. Direkt am selben Ort oder ein Ort direkt nah an dem Standesamt. Und da wird dann quasi der Trauung gefeiert. Also gesagt, nur Bravo, Glückwunsch, wir trinken ein Weinchen zusammen. Und das dauert eine kleine Stunde. Und danach werden die Hauptgäste, also die Gäste, die beste Freunde, die beste Familie und so weiter, also der kleine Gruppe, sich woanders treffen, um richtig groß zu feiern.
Ja, okay, das ist ja wirklich tatsächlich anders. Also hier in Deutschland ist es wirklich so, wie du es vorhin beschrieben hast, dass quasi die Trauung ein bisschen kleiner ist. Ich weiß, dass bei den kirchlichen Trauungen es auch anders sein kann, ne? Dass da tatsächlich schon alle, die eingeladen sind, auch zur kirchlichen Trauung kommen, ne? Weil so eine Kirche ist ja meistens jetzt, wenn es nicht die kleinste Kirche ist, kommen natürlich ein paar mehr Leute dann dahin, damit die Kirche auch ein bisschen voller aussieht, ne? Und das Feeling natürlich auch aufkommt. Und aber ansonsten ist es tatsächlich so, wie du es vorhin beschrieben hast, es sind erstmal zur Trauung ein paar weniger Leute und nachher bei der Party kommen dann auch die ganzen Freunde dazu. Also wir kennen das eher so, dass der familiäre kleine Kreis zur Trauung dabei ist und zur Feierlichkeit dann auf den Nachmittagabend kommen dann natürlich auch Freunde und entferntere Verwandte, sage ich jetzt.
Finde ich interessant, dass in Frankreich so ist und in Deutschland andersrum, weil eigentlich die günstigere Variante ist die französische. Ja, wenn du weniger Leute bei dem Party hast, dann kostet das dann...
Keine Ahnung, vielleicht sieht deine schwäbische Hochzeit auch so aus, ne? Das ist genau so.
Ja, tatsächlich, das könnte der Fall
sein. Das weiß man ja nicht. Ja. Aber gibt es bei Geschenken, wie ist denn das mit Geschenken? Ich war letztens, ich weiß gar nicht, ob ich das erzählen darf, aber ich war auf einer Hochzeit, die so ein bisschen Culture Clash war. Also Bräutigam aus Deutschland und die Braut albanisch-türkisch, wenn ich mich nicht ganz täusche.
War das nicht im September? Das war eine schöne Hochzeit, glaube ich.
Das war eine schöne Hochzeit. Ich kann mich daran erinnern, dass du auch dabei warst.
Ja, stimmt.
Da waren wir zusammen.
Grüße
das war aber,
an die beiden.
Absolut. Absolut.
Also die drei.
Und die drei jetzt mittlerweile. Stimmt. Oh, da können wir die Bogen zur ersten Folge schlagen.
Ja.
Die sind ja auch Eltern geworden vor kurzem. Richtig. Wunderbar. Sehr gut. Und das fand ich auch super. Jetzt habe ich aber den roten Faden verloren.
Du warst über die Geschenke und da bei denen...
Ja, ach so, genau. Und da war das ja tatsächlich so, dass diese Geschenkarie eine ganz andere ist als wie bei uns in Deutschland. Bei uns in Deutschland gibt es einen Geschenketisch meistens, wo die Leute ihr Geschenk mitbringen. Früher war es ja auch tatsächlich so, dass zur Hochzeit Porzellan und Bettwäsche geschenkt wurde. Ne? Also so Haushaltssachen. Ja. Ne? Weil man hat gedacht, oh, da hat man ja auch ziemlich jung geheiratet, man hat im schlimmsten Fall noch nicht zusammen gewohnt und die ganzen Gäste haben quasi Geschenke mitgebracht für die Wohnung. Ne? Damit man dann quasi erst ausgestattet ist. Ja. Mittlerweile leben ja die meisten schon vorher zusammen, bevor sie heiraten. Von daher sind diese Geschenke ein bisschen uninteressant geworden. Und so gibt es dann meistens halt irgendwie einen finanziellen Zuschuss zur Feier, beziehungsweise dann gibt es ja auch noch die Flitterwochen. Ja. Ne? Aber das wird in Frankreich wahrscheinlich ähnlich sein. Oder gibt es da irgendwie so Traditionsgeschenke, wo man sagt, das muss man auf jeden Fall mitbringen?
Nee, tatsächlich ist es genau wie du erzählt hast. Vorher war es auch so, dass du jetzt diese ganzen Einrichtungssache hast, jetzt also nicht mehr. Aber bei euch gibt es auch dieses Polterabend oder so?
Genau, also in Deutschland ist es tatsächlich so, dass Polterabend total angesagt ist. Man bringt allerhand Geschirr mit, aus Porzellan im Idealfall, und zerschmettert es und das Brautpaar muss es zusammenfegen. Ne? Okay. Und dann halt gern Müll befördern. Der Klassiker ist natürlich, dass das, was zusammengefegt wird, einfach nochmal ausgeschüttet wird, damit man es nochmal fegen darf. Und der richtige Knaller sind dann nachher dann Kloschüsseln und Waschbecken.
Oh,
die werden auch, weil das macht natürlich
gebrochen.
Natürlich, natürlich. Genau, die müssen das schön fein säuberlich zusammenfegen, damit es super ist. Aber ich würde tatsächlich nochmal auf die Geschenkarie kurz zurückkommen.
Richtig.
Angenommen, du würdest jetzt heiraten, damit ich schon mal ein bisschen vorplanen kann. Was müsste man dir zur Hochzeit schenken? Schnaps.
Ja,
Schnaps.
Nee. Eigentlich, boah, das ist ja, ey. Hast du schon eine Idee? Dann kann ich überlegen in der Zeit.
Ich habe schon eine super Idee. Ich schließe mich dem Geld an. Ich möchte mehr Geld.
Einfach
weniger Freunde, mehr Geld.
Dein Ernst jetzt?
Natürlich. Ich kaufe mir neue Freunde. Mathieu, ich hoffe, du hast uns auch wieder für unsere beliebte, allseits beliebte Kategorie einen Wein mitgebracht, eine Empfehlung. Wir haben ja einen Namen für die Kategorie.
Ja, das stimmt.
Die kommt jetzt.
Der Weinbefehl. Der Weinbefehl.
Was hast du heute mitgebracht?
Ich habe, als ich in Burgund war, habe ich dann mir gefragt, okay, was könnt ihr denn trinken? Also Burgund ist ein sehr bekanntes Region, viel mehr für Rotwein als für Weißwein, aber trotzdem, jetzt mit dem Sommer, der etwas Frisches, bin ich in Richtung Lyon gefahren und habe ich mir dann zwischen Dijon und Lyon gestoppt in ein kleines Dorf, sehr, sehr kleines Dorf, aber der weltweit bekannt ist. Es heißt Mercure. Also für diejenigen, die nicht kennen, das ist normal, das ist kein Problem. Aber es ist trotzdem bekannt, also könnt ihr jetzt, habt ihr dann auf dem Schirm. Mercure mit EY am Ende. Und da habe ich einen Weinproduzent, der heißt Raquier, also mit Q-U-I in der Mitte. François Raquier und ein Weißwein, der heißt die Vieille Vigne, also die alte Weinyard quasi. Und das ist ein Weißwein, also ihr habt jedes Jahr ein Lese davon. Und der kostet um die 20 Euro, ein bisschen weniger würde ich sagen. Ist ein Weißwein, der ist ziemlich trocken, nicht zu kräftig, aber bietet schon was ein und ziemlich frisch. Also dann kann man auch ein paar Weißobst merken. Also sehr angenehm, aber mit sehr viel Persönlichkeit, ein bisschen Körper. Also das ist sehr, sehr stark zu empfehlen, wenn es schönes Wetter ist, wenn ihr ein bisschen Fleisch, leichter Fleisch essen wollt. Das würde perfekt passen. Also deswegen jetzt, das ist der Weinbefehl dieses Folge. Mercure Vieille Vigne, François Raquier. Auf geht's.
Oh, das klingt so gut, das klingt wirklich so gut. Wenn ich jetzt Wein trinken würde, ey, oh, aber ich trinke leider keinen Wein. Ich schäme mich auch ein bisschen immer. So schöne Weinbefehle immer von dir und wenn man keinen Wein trinkt, ist immer schade, aber du beschreibst es immer so schön und wir werden natürlich auch in die Folgenbeschreibung natürlich auch nochmal einen Link packen, dass die Leute natürlich den Wein auch finden, ne? Dass du den beschrieben hast. Aber da hast du wieder was sehr Schönes rausgesucht.
Ja, ihr habt auch gesehen auf der Instagram-Profil, da gibt es auch Bilder von mir in Fässer.
Oh ja.
Und das sind deren Fässer. Ja, ganze Wein ist Holzfässer.
Ach, das ist von denen direkt?
Ja, genau, richtig.
Ja. Na dann, liebe Leute, geht doch nochmal auf unser Instagram-Profil, @Paris an der Spree zusammengeschrieben. Da könnt ihr euch das Bild angucken, wie Mathieu seine Weinempfehlung raussucht und im Weinkeller rumherschleicht.
Mhm, richtig. Apropos Wein.
Sehr schön.
Und Hochzeit. Ja. Vorher, dass alles so passiert, muss man dann ein erstes Date haben. Ja, also der Hochzeit ist
das stimmt.
Letztlich der...
Das ist ja grande Finale.
Oder der grande Anfang von das richtige Zu-Zweit-Leben. Irgendwie.
Weißt du eigentlich, wie ich immer einem Brautpaar gratuliere?
Nee.
Wenn die heiraten? Ich sag zur Frau immer herzlichen Glückwunsch und zum Mann herzliches Beileid.
Ja, also das ist ein sehr klassisches Bild.
Von ja, ist ein bisschen hart, aber ja doch, warum? Der Arme. Jetzt kann er nicht mehr weg. Hat er sich der Zug ist an der Stelle abgefahren.
Er glaubt, er hat das entschieden.
Er glaubt, er hat es eigenmächtig entschieden. Mhm. Naja, wir lassen das mal so stehen. Jetzt kriegen wir wieder Ärger zu Hause. Alle super. Na toll. Können wir uns alle wieder eine Pfeife anrauchen. Aber so ist das. Nee, aber du hast natürlich recht, dass die Hochzeit natürlich das grande Finale ist und natürlich vorneweg natürlich, wenn man sich kennenlernt, natürlich das erste Date ansteht.
Richtig. Und
so.
Also das war für mich, als ich nach Deutschland kam, ziemlich große Unterschiede und Überraschungen. Tatsächlich, weil die Koden nicht genau dieselben sind. Also jetzt Partner, also Mann oder Frau, man lernt sich kennt, egal ob es in der Realität, online, wo auch immer, auf Arbeit oder so.
Und mein Tinder.
Ist Tinder nicht online, doch.
Entschuldigung.
Es tut mir leid. Es muss klar sein. So. Und mein erstes Date bin ich gekommen und ich war sehr überrascht, weil ich kann mich erinnern, die Frau ist Robin, und also mein erstes Date in Deutschland. Und dann,
wie hieß sie?
Robin.
Robin?
Ja, wie ein Mann, der heißt Robin, aber sie ist Robin. R-O-B-I-N.
Von Batman Robin, oder was?
Genau dasselbe. So. Und, aber für mich war es nicht überraschend, weil der Wort Robin auf Französisch ist auch sehr weiblich und nicht männlich. Genau wie Martin.
Echt, ja? Oh nein, habe ich total bei männlich abgespeichert.
Nee, siehst du, das ist der
total.
Punkt.
Total.
Ja. Für mich war es keine Überraschung. Und dann, wir haben uns kennengelernt und dann, lass uns treffen, gehen wir was trinken. So, und dann kommen wir in ein Bar. Ich kannte der Region nicht, war in Dortmund neu. Und dann sitzen wir und dann bestellen sie ein Bier. So, für dich.
Und da warst du jetzt geschockt, oder was?
Für mich war mega überraschend. So, was ist passiert? Gute, hochnäsiges Pariser oder Franzosen kommt. Ich habe tatsächlich einen Espresso bestellt und hier klargestellt, dass es zwischen uns nichts wird.
Das stand da schon fest. So,
und nach dem Espresso bin ich weggegangen.
Bei der Bierbestellung?
Ja, klar. Also, ich habe das tatsächlich nicht verstanden in dem Moment.
Finde ich gut.
Ich gerade ein Bier bestellt. Also was erwartet sie?
Ja, aber warum?
Naja,
das ist doch nicht schlimm.
Naja, also erstmal, ich finde das Bier nicht sehr elegant. Jetzt ist okay. Jetzt habe ich Ich habe das jetzt gelernt, aber ich fand, das passte gar nicht zu dem Bild. Erstens. Zweitens, ich meine, also so ein Alkohol, der war so, ich weiß nicht, Janela, was erwartet sie? Dass sie furzt nachher oder was? Wir sie röpsen? Was ist der Plan? So. Da war ich sehr, sehr überrascht. So. Und der Tag danach kam ich auf Arbeit und dann habe ich eine Kollegin und ich sage ihr, Andrea, also, und ich habe gesagt, Andrea, ich hatte ein Bild gestern. Stell dir mal vor, die Frau hat ein Bier bestellt. Und sie guckt mir an, meine Kollegin, und sagt mir, ja, was sonst?
Ja, genau. Deswegen, ich habe ja auch gleich gefragt, was ist daran so schlimm?
Nee, genau. Also, du hast recht, es ist nie so schlimm.
Also, da wäre ich erstmal noch entspannt.
Ja, aber für mich war es ein Kulturschock.
Ja, das glaube ich dir.
Und das war, so habe ich gelernt.
Na, ist doch schon mal gut. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich kann mich an die ganzen ersten Dates nicht so richtig mehr dran erinnern. Ich überlege gerade. Also, natürlich in Jugendzeiten war es natürlich der Klassiker Kino.
Ja.
Wobei ja relativ unclever, weil man im Kino mal so schlecht sich unterhalten kann.
Richtig. Kennenlernen wäre nicht der einfachste.
Ja, zum Kennenlernen ist Kino ja jetzt nicht so super.
Interessant ist, dass das meine erste Date mit meiner aktuellen Partnerin, meine Minfru, es war tatsächlich ein Vorstellungsgespräch. Ja, so haben wir uns kennengelernt.
Super. Deine Partnerin, deine jetzige Partnerin sitzt als Bewerberin ja vor dir.
Ja, genau. Aber wir kannten uns nicht.
Und was hast du da gleich gedacht? Oh, nicht schlecht. Finde ich gut. Wir sollten sie einstellen und dann tiefer ins Gespräch gehen? Oder wie war das?
Also erstmal gehe ich immer tiefer ins Gespräch vor der Einstellung, weil das ist das Problem. Wenn es andersrum stattfindet, ist es problematisch. Nee, eigentlich, ich kann mir sehr, sehr, sehr gut erinnern, weil vor allem, es war so ein Kollektivvorstellungsgespräch. Also es gab mehrere Leute, die wir einstellen wollten. Und dann haben wir schon so... Wie gesagt, okay, ich weiß nicht, ich habe 10, 12 Personen dabei und dann, ich kam zu spät, also mein Kollege war schon da und
natürlich.
Ich kam zu spät auf einen Grund, weil ich hatte der Schulter gebrochen damals und an dem Tag wurde mir der Gips oder die Alterung dann weggenommen und deswegen konnte ich dann glücklich sein. So, also ich weiß, dass ihre erste Gedanken über mich war, der Typ ist nicht mal pünktlich, was soll da werden? So. Aber bei mir, ich habe das jetzt tatsächlich mir die Frage gestellt. Die Uschi, sie studiert soziale Arbeit. Sie war Köchin vorher. Also ich habe mir sofort gedacht, okay, entweder sie macht mir so eine Revolution und dann wird sie nie arbeiten. Oder sie ackert wie kein anderer Mitarbeiter.
Keine zweite.
Weil sie dann jetzt die Erlebnis hat von Köchin-Erfahrung. Und so habe ich gesagt, okay, gut, dann los, trauen,
Attacke.
So. Und danach hat sich herausgefunden, dass wir füreinander gemacht waren. Aber nicht am ersten Gespräch. Ja. Also so war das. So haben wir uns kennengelernt.
Schön. Gut, mein Schön. Lieber Matze, ich habe das Problem, dass meine Pionierblase, von der ich in den Anfangsminuten sprach, tierisch drückt und ich müsste jetzt tatsächlich mal für kleine Flamingos gehen und möchte dir noch liebe Grüße nach Frankreich schicken. Genieße die Zeit und wir hören uns in 2 Wochen wieder.
Bis bald. Viel Spaß.
Bis bald.
Paris an der Spree. Tschüss. Paris an der Spree. Lars, Mathieu, les voisins. On vit tous les deux à Berlin. On voit les différences et on va essayer d'expliquer pourquoi il y a ces différences-là. Pourtant, on a grandi dans un lieu géopolitique très proche. Et ben, on va essayer d'en parler et trouver Paris Saint-Nage-Pré dans tous les lieux où vous trouvez des podcasts.
Aber da sage ich gleich, wer auch immer mein Trauzeuge wird, es gibt keine Spielchen.
Das fällt aus. Der ist schon komplett vorgeplant.
Ich möchte das nicht. Mhm, ich es wird hart gesoffen und getanzt und das war's.